Der erste Prozesstag ist ja immer sehr interessant, weil man erstmal so ein Gefühl dafür bekommt, okay, wie ist das Gericht so aufgestellt, was interessiert das Gericht und mit welcher Voreinstellung geht das Gericht an diesen Prozess. Und es gibt ja verschiedene Beteiligte, also es gibt diese zwei Angeklagten, ihnen wird vorgeworfen, ein besonders schwerer Fall des Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlicher Angriff und gegen einen auch noch eine Beleidigungsanzeige. Genau, und es ging quasi um diese Auseinandersetzung zwischen Polizei und Demonstrierenden oder ehemaligen Demonstrierenden in der Hildegardstraße bei dem Versuch, die Abschiebung zu blockieren. Und diese Anklage ist tatsächlich ziemlich heftig, also es ist schon ein saftiges Strafmaß eigentlich. Und es gibt halt eine relativ unklare Beweislage und ich glaube, was zumindest so unser erster Eindruck des Prozesstages war, dass es eigentlich keine, also dass es bisher eigentlich fast nur entlastende Aussagen der Zeugen gab, was die zwei Angeklagten betrifft. Beziehungsweise vielleicht noch mal ein paar Sätze mehr zu den Zeugen. Es sind nur Polizeizeugen geladen, die da vor Ort waren, die zum Teil Festnahmen der Angeklagten gemacht haben oder auch die der Außendienstleiter, also der, der quasi für diesen ganzen Einsatz verantwortlich ist, unter anderem auch Entscheidungen getroffen hat, wie ab jetzt räumen wir die Straße und so weiter. Und es wurde ein Antrag gestellt von der Verteidigung, die Polizeizeugen überhaupt nicht als Zeugen, als geeignete Beweismittel zuzulassen, weil sie die Vorgangsnummer des Falles mitgeteilt bekommen haben und somit Zugriff auf verschiedene Dokumente hatten. Also zum einen ihre eigenen Berichte, die sie geschrieben haben, zum anderen auch andere Dokumente, die andere über diesen Abend geschrieben haben. Und es ist quasi nicht mehr ein frei festzustellen, welche Erinnerungen sind jetzt tatsächlich präsent und welche sagen sie jetzt hier wirklich aus oder welches Wissen haben sie über andere Quellen bekommen. Und das stellt natürlich eine unzulässige Privilegierung gegenüber anderen Zeuginnen dar.
Es gab ja nochmal einen Antrag von der Verteidigung, weil es ein Foto gibt, das Verbindung zum ins rechtsradikale Milieu von einem von den Polizisten, die da Aussagen quasi beweist. Was kannst du dazu sagen?
Genau, das war dann der letzte Zeuge, der gehört wurde. Genau, hat die Verteidigung ein Foto vorgelegt, wo eben danach gefragt wurde, ob er sich selbst auf dem Foto erkenne und auch die anderen Personen kenne. Und das ist eben ein Foto, wo bekannte und zum Teil auch schon verurteilte Neonazis, die in einem Kampfsportteam zusammen trainieren, zusammen mit diesem Zeugen und einem weiteren Kollegen der Polizei auf diesem Foto zu sehen ist. Und es ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung. Die Verbindungen zwischen Polizei und der militanten Neonazi-Szene sind bekannt. Und das wurde eben auch durch eine antifaschistische Recherche überhaupt erst aufgedeckt. Und es gab eben diesen Antrag, diesem Zeugen, der auch zum Teil belastende Aussagen gegenüber einem Angeklagten gemacht haben, eben nicht zuzulassen, weil es eben offensichtlich so ist, dass es von dem Polizisten eine klare Interessenlage gab, sowohl an dem Abend eben gegen Demonstrierende, die eben auch immer wieder, und das kam auch in dem Prozess immer wieder vor, als linke Menschen gelabelt wurden und es quasi da ein politisches Interesse gibt. Zum einen. Zum anderen ist gegen ihn auch ein Verfahren anhängig wegen dieser Festnahme Körperverletzung im Amt, weil es wohl bei dieser Festnahme zu massiven Verletzungen des Angeklagten gekommen ist, die auch attestiert sind. Genau, also das war jetzt nochmal so.
Und wie hat das Gericht auf die beiden Anträge reagiert?
Das Gericht hat eigentlich auf alle Handlungen der Verteidigung total ablehnend und abweisend reagiert und man hatte den Eindruck, der Richter sei genervt von den Fragen, die die Verteidigung stellt, hat zum Teil unterbrochen, obwohl es nicht angebracht gewesen wäre, den Verteidiger jetzt schon zeitmäßig quasi zurechtzuweisen. Oder er hat zum Teil durch seine Mimik und Gestik klar zum Ausdruck gebracht, dass er die Verteidigungs Anträge oder die Nachfragen bei Zeugen unnötig findet. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass er so ein bisschen ein Urteil schon gefasst hat, was natürlich jetzt auch ein schwerer Vorwurf gegenüber eines Richters ist. Aber genau, diese ganze Verhandlungsführung ließ auf jeden Fall diesen Schluss zu. Er hatte auch ganz zum Anfang ein Urteil des BGH, des Bundesgerichtshofs, ins Spiel gebracht, in dem er sagt, dass für den Landfriedensbruch, für die Erfüllung des Tatbestands des Landfriedensbruchs reicht es schon, jetzt gehe ich ein bisschen ins Juristische, ostentativ zu marschieren. Das bedeutet, in einer bedrohlichen Weise zusammen auf Polizei Ketten zuzulaufen, erfüllt quasi schon die Voraussetzungen, also dass Gewalttätigkeiten aus einer Menschenmenge heraus begangen worden sind. Und das BGH-Urteil geht aber zurück auf eine Hooligan-Auseinandersetzung, wo es quasi zwei organisierte Gruppen gab, die sich verabredet haben und aufeinander zugelaufen sind. Und wenn er dieses Urteil ins Spiel bringt und eben meint, dass die Voraussetzungen für den Landfriedensbruch schon erfüllt seien, weil sich Leute aus Angst vor der Polizei irgendwie verteidigen, die mit schweren Waffen, also mit Tränengas, CS-Gas, Pfefferspray und Schlagzeugen da Menschen zusammenschlagen. Also das ist keine vergleichbare Situation. Das wird auch nicht dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit gerecht, wenn man sich eben anguckt, wie ist diese ganze Versammlung da den Abend über gelaufen. Und das ist quasi eigentlich relativ negativ jetzt für die Angeklagten, dass quasi schon gesagt wurde, allein, dass ihr da gewesen seid, und das waren sie ja nun offensichtlich, sie wurden ja festgenommen, reicht quasi für eine Verurteilung. Und das ist aufgrund einer sehr dünnen Beweislage eigentlich ein sehr starker Spruch. Und wir haben das Gefühl, oder wir sind eigentlich davon überzeugt, dass das ein politischer Prozess ist, dass es Schuldige braucht, die für diese Eskalation zur Rechenschaft gezogen werden können, für die Sachbeschädigungen, für die verletzten Polizistinnen. Und was mir überhaupt nicht gefallen hat an diesem Prozess, ist, dass es überhaupt nicht darum ging, irgendwie nochmal danach zu fragen, gab es denn Fehlentscheidungen der Polizei an diesem Abend, eben die Straße so spät noch zu räumen, war das denn wirklich notwendig? Und ist da nicht eine ganz, ganz große, genau, ein ganz großer Fehler seitens der Polizeileitung da unterlaufen, eben so viele Menschen mutwillig zu verletzen? Und da meine ich jetzt vor allem die Demonstrierenden, ne? Es gibt ja diese Videoszenen, wo Leute durch die Straße getreten werden, Pressevertreterinnen wurden mit Pfefferspray besprüht oder herum, also auf dem Boden liegende, auf die wurde auch eingetreten. Und das kam eben bisher überhaupt nicht zur Sprache. Und das würde ich mir auf jeden Fall von den nächsten Prozesstagen wünschen, dass das mehr thematisiert wird, denn daran hängt und genau daran hängt auch so ein bisschen diese Anklage überhaupt, denn wenn festgestellt wird, dass dieser Polizeieinsatz rechtswidrig war, dann entfallen quasi auch die Strafbarkeiten für die angeklagten Delikte und würde quasi zum Freispruch der Angeklagten führen. Deshalb ist die Polizeigewalt und die Fehleinschätzung der Polizei in diesem Moment ganz zentrale Punkte dieses Prozesses, und das muss jetzt von der Verteidigung bei den nächsten Prozesstagen herausgearbeitet werden.
Wenn man durch die Eisenbahnstraße läuft, dann gibt es immer wieder Plakate, die quasi, wo ein Soli-Komitee zur Solidarität mit einem oder dem immer noch inhaftierten Angeklagten aufruft. Wie sieht so eine Solidaritätsarbeit aus? Oder genau?
Genau, die Angeklagten werden vom Soli-Komitee und noch weiteren ihren Freundinnen natürlich unterstützt. Das sieht so aus, dass wir die Person, die jetzt schon seit 6 Monaten in U-Haft sitzt, dass wir sie besuchen, dass wir mit seinem Familienhelfer reden. Er hat eine 3-jährige Tochter, für die er auch das alleinige Sorgerecht hat. Also da stehen wir auch in Kontakt mit Leuten, die sich um die Tochter kümmern. Zum anderen machen wir Prozessbegleitung. Das Soli-Komitee hat beispielsweise mit den kritischen Juristinnen der Universität Leipzig einen Prozessbericht zu dem Prozesstag am Montag herausgegeben. Und wir haben auch zum halbjährigen Jubiläum der Hildegardstraßen-Ereignisse ein Solidaritätsfoto gemacht. Und das bringen wir dann auch Eamon mit ins Gefängnis beim nächsten Besuch. Und dann geht es natürlich auch so um Geld zu sammeln für alle anstehenden Repressionskosten, also vor allem Anwaltskosten sind sehr teuer oder all diese Sachen. Und natürlich auch politische Unterstützung im Sinne von, wir wollen diese Themen setzen, Polizeigewalt, auch die willkürliche Inhaftierung dieser beiden Menschen und auch die Gewalt, die von Abschiebungen ausgeht und auch ganz klar Position gegen jede Abschiebung zu beziehen und zu bestärken, dass es ein sehr solidarischer und wichtiger Moment im Viertel war, eben wo so viele verschiedene Menschen zusammengekommen sind, um gegen Polizei und gegen Abschiebung zu demonstrieren.